Wer steht dahinter? Was macht uns aus? Warum macht ihr das überhaupt? Das ist halt voll wichtig und das ist auch heutzutage das, was die Leute über Social Media erwarten. Wir leben in einer Gesellschaft, wo völlige Transparenz erwartet wird.
Wie schön, dass ihr wieder einschaltet zu einer neuen Folge Glowcast, meinem Podcast mit Geschichten zur persönlichen Entwicklung, für mehr Selbstliebe und innerem Glow. Mein Name ist Miriam Jax. Ich bin Unternehmerin, Gründerin von Jax Beautyline, ehemalige Make-up-Artistin und Mama von zwei Kindern. Und ich habe über sehr viele Jahre an mir gearbeitet und viele meiner Glaubenssätze über mein Leben und über meine Arbeit abgelegt und in positive Glaubenssätze umgewandelt und möchte euch mit diesem Podcast inspirieren, an euch selber zu wachsen. Für die heutige Folge habe ich mir die Unternehmerin Sarah Emmerich eingeladen. Sie agiert unter Emmerich Relations und macht Influencer-Marketing und das wirklich sehr, sehr gut. Sie ist immer so für mich und Jax Beautyline wirklich auch eine tolle Beraterin und ich habe sie auf ihrem Creator Summit, den sie mit Diana zu Löwen zusammen organisiert und hält, das erste Mal sprechen hören und war direkt total verzaubert von ihr, von ihrer Willensstärke, von ihrem Know-how, was sie hat. Und was ich halt eben auch sehr besonders finde, ist, dass sie halt wirklich eine sehr objektive und sehr gute Meinung zum Influencer-Marketing hat, was ja wirklich auch ein nicht ganz so einfaches Feld ist. Und in dieser Folge sprechen wir darüber, wie man sein eigenes Unternehmen mit Influencern aufbaut. Aber ich möchte natürlich sie auch fragen, wie sie geschafft hat, in jungen Jahren ein so erfolgreiches Unternehmen aufzubauen. Ich freue mich sehr, dass sie heute hier ist. Liebe Sarah, wie schön, dass du heute da bist. Vielen Dank, dass du es ermöglicht hast. Magst du einmal ganz kurz für alle, die gerade zuhören oder zuschauen, erzählen, was so deine Reise bisher war? Du bist ja noch relativ jung, aber bist schon super erfolgreich. Vielleicht kannst du einmal so erzählen, wie hat es bei dir begonnen?
Ja, danke Miri natürlich für die Einladung. Ich habe mich sehr gefreut und dass das jetzt auch so spontan geklappt hat. Ich glaube, gestern hast du mich gefragt, heute
sitzen wir schon zusammen. I like.
Ja, genau, ich erzähle gerne mal so ein bisschen. Also ich bin Sarah, ich wohne in Berlin, das ist meine Wahlheimat. Eigentlich bin ich in Frankfurt geboren, in Frankfurt am Main, wie du ja auch, habe ich eben erfahren im Vorgespräch. Und ich bin jetzt tatsächlich 25 Jahre alt. Es wird dann dieses Jahr, wenn die Folge rauskommt, werden es dann 26 Jahre sein. Und bin tatsächlich seit meinem Abi 2016, also jetzt auch dieses Jahr dann 8 Jahre, selbstständig. Genau. Und du weißt ja, was wir machen. Und zwar, meine Agentur ist im Bereich Influencer-Marketing tätig. Also das ist quasi mein Thema auch schon jetzt seit vielen, vielen Jahren. Und das Thema habe ich mir auch, würde ich sagen, ganz gut ausgesucht, weil das natürlich ein Thema ist, wo man auch als junge Person sehr gut Kompetenz eben auch haben, aufbauen, ausstrahlen kann. Und dementsprechend, ja, hat sich das so über die Jahre entwickelt.
Kannst du einmal noch kurz darauf eingehen?
Ja.
Wie bist du so aufgewachsen? In was für einem Umfeld? Woher kommt dieses Unternehmergehen? Und wie hast du damit gestartet?
Ja, das ist tatsächlich auch eine Frage. Das ist auch nicht mein erstes Interview oder Podcast. Deswegen, ich habe mir diese Frage selber schon oft gestellt, um eine Antwort darauf zu haben. Und ich glaube, immer generell im Leben ist es tatsächlich so bei uns Menschen, 50% ist so, wie bist du einfach, wie kommst du auf die Welt? Und 50% ist meiner Meinung nach eben deine Erziehung oder wie du aufwächst. Und ich kann es bei mir nicht sagen, man kann es dann rückwirkend ja immer so ein bisschen rekonstruieren. Ich war immer die älteste Tochter, ich habe noch 2 kleine Geschwister und ich glaube, ich habe das auf jeden Fall auch früh gelernt, sehr selbstständig zu sein. Es gab bei uns auch in der Familie so ein paar Sachen, die nicht so gut gelaufen sind, sage ich jetzt mal. Und ich glaube, ich hatte immer so diesen Drang, in meinem Leben so was Eigenes zu machen. Also ich bin generell jemand, ich habe auch so ein Autoritätsproblem, muss ich zugeben. Ich habe die Schule wirklich gehasst. Also ich habe ja, wie gesagt, Abitur gemacht, aber auch nicht gerne. Und ich glaube, ich habe immer bei meinem Papa gesehen, mein Papa hat bei einer Bank gearbeitet. Und ich habe immer gesehen, dass er gar nicht gerne arbeitet. Also am liebsten hätte der sich auch selbstständig gemacht, aber ich glaube, der hat sich's halt nie getraut so richtig. Der hat mal so, als diese Internet-Bubble losging, hat er irgendwas gestartet, aber da war ich auch zu jung, um das zu verstehen, hat er dann auch nicht weitergemacht. Aber ich glaube, eben wegen diesem Druck, Familie, drei Kinder dann später, dann machst du das natürlich nicht mehr so einfach, dass du dich einfach mal selbstständig machst. Und ich habe halt immer einfach gesehen, eigentlich macht ihm das gar nicht Spaß, seine Arbeit. Und ja, und ich glaube, deswegen hatte ich da immer schon so, war ich da so ein bisschen drauf programmiert, was in meinem Leben zu machen, wo ich richtig Spaß dran habe. Auf jeden Fall. Und ja, ich glaube generell so, wie gesagt, ich bin sehr selbstständig schon immer gewesen und bin dann mit Social Media ja aufgewachsen. Habe ich ja dir eben auch schon erzählt. Ich habe ja mit 12, glaube ich, Instagram gehabt. Das ist ja meine Generation. Ich habe ja eben erzählt, ich bin 25. Das heißt, ich bin 98 geboren und die ganzen Social Media Netzwerke kamen ja in meiner Teenagerzeit spätestens auf. Mhm. Und das heißt, ich hab halt diese ganze Entwicklung gesehen und fand das halt total spannend und bin natürlich Social Media User der ersten Stunde. Ich habe aber schon immer mich sehr dafür interessiert, wie Sachen funktionieren und wie sich Sachen entwickeln, also ein bisschen der Hintergrund. Und so war es halt auch, als das Thema Influencer so aufkam, weißt du, als immer mehr Leute über Social Media bekannt geworden sind, fand ich das halt total spannend. Ja, und so bin ich dann, glaube ich, auch in dieses Themenfeld gekommen. Mhm. Aber es ist, wie gesagt, ein bisschen schwierig im Nachhinein immer zu konstruieren, finde ich, warum ist man so oder warum ist das so gekommen. Meine Eltern waren auf jeden Fall nicht selbstständig, nicht unternehmerisch wirklich tätig. Ich glaube, wie gesagt, dass ich das halt immer bei meinem Papa gesehen habe. Meine Eltern haben sich dann auch getrennt. Mein Papa ist ja auch gestorben vor 6 Jahren. Das heißt, ich glaube, das sind schon natürlich alles Sachen, die einen krass prägen. Also für mich war das auf jeden Fall krasse Prägung, natürlich eben mein Leben immer selbst in der Hand zu haben. Aber das ist natürlich auch immer, wie geht man mit den Sachen um, die einem im Leben passieren.
Mhm. Und vielleicht kannst du ja einmal noch so ganz kurz erzählen, du hast dann Abitur gemacht und was kam dann danach?
Also ich habe Abitur gemacht und ich habe schon davor durch Freunde, das war so ein Jahr vor meinem Abitur mit 17 ungefähr, habe ich eben mitbekommen, ah krass, man kann sich ja auch selbstständig machen. Da hat es so ein bisschen angefangen mit auch ein bisschen zwielichtige Sachen teilweise, aber so, man kann ja im Internet Geld verdienen. Das war ja damals noch zwielichtig fast schon. Also so vor 10 Jahren im Internet Geld verdienen war ja wirklich nicht seriös. Für uns ist das ja heute völlig normal. Und das fand ich halt total faszinierend und habe halt eben angefangen, mich damit zu beschäftigen, was ist Affiliate Marketing, weißt du, so, es war ja alles neu. Und ich habe das natürlich, ich habe damit damals kein Geld verdient, aber ich habe mich halt mit diesen Sachen beschäftigt und ich bin sehr früh in dieses Thema tatsächlich reingekommen, Persönlichkeitsentwicklung. Also ich habe schon mit 17, 18 dann so Bücher gelesen, irgendwie Think and Grow Rich, ich weiß nicht, ob du das sowas kennst. Ja. wie du da drin bist auch, du machst ja auch super viel Coaching und das alles. Und da hatte ich, glaube ich, echt das Glück, auch durch Freunde bin ich eben sehr früh auf diese Themen gekommen. Natürlich hatte ich dann aber auch keine Ahnung, das klingt dann immer im Nachhinein so fancy, ich hatte auch keine Ahnung, was ich da jetzt genau mache oder was ich machen will, aber ich wusste dann irgendwie, okay, ich mache jetzt mein Abi und ich werde jetzt nicht direkt studieren gehen, weil für mich war diese Vorstellung, wie gesagt, ich mochte die Schule nicht so gerne, nochmal jetzt 3, 4, 5 Jahre oder länger studieren zu gehen und eigentlich das Gleiche zu machen, für mich war das wirklich Horror und ich wollte einfach irgendwas machen. Also eigentlich würde man sagen, ja, dann mach doch eine Ausbildung, aber irgendwie bei uns auf der Schule oder auch im Umfeld in Frankfurt war es auch normal, dass du dann erstmal ein Jahr irgendwie reisen gehst oder so. Das habe ich halt nicht gemacht, sondern ich habe mich dann wirklich eigentlich damit beschäftigt, okay, ich mache mich jetzt selbstständig, was kann ich machen? So, mit Social Media. Und da kam natürlich dann auch schon das Influencer-Thema ja sehr stark auf. Ich habe auch immer selber viel auf Instagram gemacht. Das ist ja heute immer noch das gleiche Profil wie vor 10 Jahren. Aber ich wusste auch immer, ich will nicht Influencerin werden. Und dann hat sich das halt eben so über die Jahre oder über die Monate und Jahre dann entwickelt, dass ich eben eher in der Branche gearbeitet habe, weil ich habe ja ein ganz natives Verständnis für Social Media und das haben ja ganz viele Unternehmen vor 5 bis 10 Jahren gesucht, weil die das gar nicht hatten und weil die diese neuen Kanäle für sich erschließen mussten. Und da war dann, glaube ich, so der größte Schnittpunkt auch. Mein Dad ist, wie gesagt, vor 6 Jahren gestorben und zu der Zeit habe ich dann angefangen bei einem großen Festival als Freelancerin zu arbeiten und war dann da einfach mit 20 Head of Social Media. Und ja, das war, glaube ich, so dann wirklich auch mit meiner Schule.
Also die haben dich dann einfach ins kalte Wasser geschmissen und haben gesagt, Sarah, du machst das jetzt.
Naja, die haben ja schon gesehen, dass ich das verstehe. Mhm. Aber klar, ich hatte nicht viel Arbeitserfahrung, nichts. Ich war noch nie in meinem Leben angestellt, muss man auch dazu sagen. Und es hätte auch sehr schief gehen können, aber mein Job war wirklich den ganzen Tag die Social-Media-Kanäle betreuen. Das ist, wie gesagt, jetzt so, wie lange ist das her? Bald 6 Jahre. Dementsprechend, ja, das war mein Job. Ich hatte dann auch sogar einen Mini-Mini-Team, also eine Praktikantin und so. Und ins kalte Wasser, wie du sagst.
Super. Und du hast eben gerade gesagt, du wolltest selber nicht Influencerin werden, wolltest aber in dem Bereich arbeiten. Warum nicht selber Influencerin werden? Weil heute, finde ich, du bist ja schon eine Influencerin auch. Vielleicht jetzt nicht klassisch eine Instagram-Influencerin, aber du bist ja zum Beispiel auch auf LinkedIn extrem stark. Kannst du einmal so ein bisschen da nochmal die Entwicklung sagen oder so? Warum war das für dich da in dem Moment zumindest nicht, kam das noch nicht so in Frage, wolltest aber in dem Bereich arbeiten? Also was hat dich überhaupt an dieser Thematik gereizt? Wo hast du das Potenzial für dich drin gesehen?
Ja, ist eine gute Frage. Ich glaube, ich hatte immer ein Verständnis für Social Media, aber so dieses, ich bin jetzt hier, also ich weiß noch, damals habe ich immer sehr viel Pamela Reif zum Beispiel verfolgt. Klar, ist ja der Klassiker. Und ich fand es halt total spannend, wie sie das macht. Aber ich hatte nie diesen Gedanken, ich will auch so sein, ich will das auch machen, ich will jetzt auch mein Leben komplett dokumentieren, weiß nicht, Essen, Fitness, whatever, Fashion. Fand ich schon cool, aber mich hat es irgendwie immer mehr gereizt. Oder ich glaube, das war auch schon immer so in meinem Leben, dass mich eher so der Hintergrund interessiert hat, als so jetzt wirklich das in dem Fall selbst zu machen. Und heute bin ich ja eigentlich eher Influencerin, auch für Influencer-Marketing, also für das dahinter, sage ich jetzt mal. Also das macht mir schon Spaß, so Einblicke zu geben und im Business-Kontext vor allem auch mich mit dir jetzt zum Beispiel auszutauschen. Das finde ich halt super spannend und die Hintergründe zu erfahren von Jack's Beauty Line zum Beispiel, das interessiert mich jetzt persönlich einfach mehr als jetzt wirklich Influencerin zu sein. Weißt du, wie ich meine?
Und absolut, deswegen, absolut.
Ich glaube, deswegen hat sich das halt dann so entwickelt.
Dann hast du da deinen ersten Job gemacht, ohne irgendwie eine Ausbildung zu machen, ohne studiert zu haben. Du hast aber sehr viel dabei gelernt.
Ja, voll.
Und dann, wie kam es dann letztendlich dazu, dass du dann gesagt hast, okay, jetzt mache ich mich selbstständig mit einer eigenen Agentur?
Ja, das ist halt, ich bin kein ängstlicher Mensch, würde ich sagen. Ich bin schon, ich finde, das haben wir Frauen ja auch noch mehr als Männer in der Regel, so dieses Sicherheitsthema oder Sicherheitsbedürfnis, dass man schon eher auf die die sichere Karte spielt. Aber weißt du, ich war ja jung, also die Leute sagen immer zu mir, ja, ist ja ganz schön mutig, sich in dem Alter selbstständig zu machen. Aber ganz ehrlich, du hast ja nichts zu verlieren. Jetzt habe ich ein Kind. Also jetzt habe ich zum Beispiel deutlich mehr Risiko, da was zu verlieren. Wenn du mal, habe ich auch bei meinem Papa gesehen, also wenn du dann mal ein Haus hast und eine Familie dann und ein Auto oder zwei und dann muss das ja alles bezahlt werden. Aber mit 18, come on, du hast ja wirklich keine Lebenserhaltungskosten in dem Sinne. Deswegen finde ich das immer das beste Alter eigentlich, um irgendwie was zu wagen oder sich selbstständig zu machen. Aber ich war halt auch einfach immer super offen für Möglichkeiten. Also ich habe vor ein paar Tagen ein Reel gesehen bei Instagram. Das fand ich sehr spannend. Und ich glaube, ich bin jemand, ich erkenne schnell Möglichkeiten, tatsächlich wahrscheinlich zu viel. Ich bin so ein Mensch, ich laufe durchs Leben, ich spreche mit dir und mir kommen direkt irgendwie 3 Ideen. Ja, das könnte man doch machen, das könnte man doch machen. Und weißt du so, und ich glaube, diese Offenheit für Möglichkeiten und Möglichkeiten auch zu erkennen und zu sehen, das muss man trainieren und das muss, oder das hat man vielleicht auch, aber das kann man auch trainieren. Weil ich habe dieses Reel gesehen und es ging darum, hey, wie viele rote Autos hast du jetzt auf dem Weg heute hierher gesehen? Du warst jetzt nicht auf dem Weg hierher, ich war auf dem Weg zu dir. Ich kann mich nicht erinnern, dass ich ein rotes Auto gesehen habe. Wenn du mir jetzt aber sagen würdest, Sarah, auf dem Weg zu mir heute, achte mal auf alle roten Autos, die du siehst. Für jedes rote Auto bekommst du 50 Euro. Hätte ich wahrscheinlich mindestens 10 gesehen. Und dieses zu achten auf Möglichkeiten. Du musst das trainieren, dass du Möglichkeiten siehst und wahrnimmst. Und das habe ich halt immer gemacht. Und ich habe dann eben die Möglichkeit gesehen. Ich habe beim World Fitness Day gearbeitet als Freelancerin und ich war ja immer sehr präsent. Also ich habe schon meine Journey immer geteilt auf Social Media. Nicht mit der Intention, jetzt Influencerin zu werden, aber einfach wahrscheinlich so ein bisschen irgendwie natürlicher Drang, Personal Branding zu machen. Ich mache das einfach gerne, mir macht das Spaß. Und dadurch hatte ich natürlich auch immer Kontakt mit anderen Leuten. Also ich bin durch den World Fitness Day ja auch in ein Umfeld gekommen von Marken, von Influencern. Ich habe super viele Influencer kennengelernt. Ich habe super viele Marketer, Ansprechpartner von Brands. Weißt du, dieses ganze Netzwerk habe ich ja auch dort und schon davor auch aufgebaut. Und ich habe immer mehr Nachfrage bekommen nach diesem Thema Influencer-Marketing. Hey, wie können wir das starten? Wie können wir das machen? Sarah, du verstehst das doch. Hilf uns. Oder Social-Media-Strategie, Influencer-Marketing-Strategie. Und das habe ich natürlich gesehen. Und habe gesagt, hey, wenn der Bedarf da so groß ist, dann muss ich ja in dem Bereich was machen. Ist ja voll logisch. Ich kann das. Die Nachfrage ist da. Also habe ich es einfach gemacht. Und so ist dann auch eigentlich heute meine jetzige Agentur entstanden. Ist ja auch dann irgendwann eine GmbH geworden. Früher war es ein Einzelunternehmen, Emmerich Relations, wo wir wirklich professionell Marken beraten haben oder also strategisch beraten haben oder auch in der Umsetzung geholfen haben, Influencer-Marketing anzugehen und umzusetzen. Das ist halt einfach so gewachsen aus dem Bedarf. Und da sage ich echt immer den Leuten, du musst halt auch wirklich, bei vielen Leuten bin ich der hundertprozentigen Überzeugung, natürlich sind wir in einer privilegierten Situation. Aber ich glaube trotzdem bei ganz vielen Leuten, die auch in einer privilegierten Situation sind, dass sie eigentlich genug Möglichkeiten haben, rauschen die nur so vorbei, weil die gar nicht sehen oder gar sich nicht trauen, die wahrzunehmen.
Absolut. Und ich glaube auch, dass da haben wir was gemeinsam, auch wenn ich 15 Jahre älter bin als du und vielleicht jetzt auch schon. Na, ich finde das total spannend. Also einerseits, dass du so früh angefangen hast mit Persönlichkeitsentwicklung, weil das ist etwas, was ich jetzt zum Beispiel versuche allen immer zu sagen, fang früh damit an. Ja, ich habe viel zu spät damit gestartet. Ich bin jetzt mit 40 da, wo ich auch hätte schon früher sein können, hätte ich mich so viel mehr mit meinen eigenen Glaubenssätzen, mit meinen ganzen Themen befasst. Also das erstmal frühzeitig anzugehen, finde ich total super. Finde ich auch nochmal einen ganz tollen Ansatz, dass du gesagt hast, du hast dich selber darin gecoacht. Also es muss ja nicht immer die 200 Euro für den Coach sein, sondern es können Bücher sein, es können YouTube-Videos sein, es können wirklich, es gibt so viele Instagrammer, die so tollen Content zur Persönlichkeitsentwicklung machen.
Und das gab es damals nicht.
Genau. Na,
also da musst du, ich habe wirklich Bücher gelesen.
Genau, und da gab es dann halt überhaupt, das fing ja überhaupt da erst so richtig an. Ne?
Ja.
Also so, dass es ja jetzt so quasi so modern geworden ist und auch so gehypt wird, ist ja auch stark durch Corona gekommen, wo viele einfach auch endlich mal Zeit hatten, sich mit sich selber zu befassen. Was mache ich eigentlich da jeden Tag? Na, wie möchte ich eigentlich sein? Wie möchte ich leben? Aber das ist auch ein ganz, ganz wichtiges Learning, was ich da allen draußen mitgeben möchte. Und auch wenn du jetzt vielleicht als Mutter zuhörst von einer Teenager-Tochter oder sowas, bitte, bitte fangt wirklich frühzeitig da an, eure Kinder drauf zu sensibilisieren. Voll. Ich sage ja immer, ich wünschte, das würde schon in der Schule ein Schulfach sein. Das wäre so toll, aber ich glaube, da sind wir noch ein bisschen von entfernt. Genau, und was ich auch nochmal ganz klar betonen möchte, was ich auch ganz toll bei dir finde, wo wir auch starke Gemeinsamkeiten haben, sich für nicht zu schade zu sein, alles mitzunehmen, ne, wirklich einfach auf, ich habe so viele Jobs früher umsonst, also kostenfrei gemacht, wo ich kein Geld verdient habe. Und das ist, glaube ich, einfach so das wichtigste Learning, was ich gemacht habe, weil ich habe in der Zeit so viele Leute kennengelernt. Ich habe so viel gelernt fürs Leben. Ich habe auch gelernt, wie ich nicht sein möchte. Ich habe gelernt, wie ich zum Beispiel auch meine eigene Company gerne aufbauen möchte. Also ich glaube, da, ne, das hast du ja auch für dich sehr stark mitgenommen.
Voll. Also ich finde heutzutage, du musst deinen Wert kennen. Egal ob als Frau, als Mann, als Arbeitnehmer, als Arbeitgeber, wie wir jetzt, aber du musst deinen Wert kennen, aber du musst auch einen Wert aufbauen. Mhm. Und ich glaube, diesen Prozess vergessen viele heutzutage. Ja. Es dauert und es hat auch bei mir viele Jahre gedauert. Damals habe ich für 2000 Euro im Monat gearbeitet und jetzt arbeite ich für 2000 Euro am Tag. Aber das muss man sich ja erarbeiten. Mhm. Und ich glaube, das vergessen dann viele und die gucken einen an und sagen, hey, also wie verdienst du so viel Geld oder wie kannst du für sowas so viel Geld verlangen? Und das ist halt einfach, ich habe, wie du sagst, damals alles gemacht. Ich habe immer eine Möglichkeit zu sehen, mir ein Netzwerk aufzubauen. Ich habe immer eine Möglichkeit zu sehen. Und ich mache das auch gerne. Also ich spreche auch nicht mit dir, um Geld zu verdienen, sondern mir macht es halt auch Spaß. Und es hat mir auch schon immer Spaß gemacht, zu sagen, hey, wenn Miri mir jetzt erzählt, sie hat das und das Problem vielleicht, zu überlegen, wen kenne ich? Was macht Sinn? Welche Verknüpfung macht vielleicht Sinn? Da muss man dann halt auch Spaß dran haben oder sich darauf trainieren. Ich glaube, man kann alles lernen, wenn man will. Aber dieses wie du sagst, sich einfach nicht zu schade zu sein, gerade am Anfang, wenn man reinstartet in die Karriere oder eben auch in die Selbstständigkeit, Chancen wahrzunehmen, weil nur dann wirst du ja auch rausfinden, worin du wirklich gut bist und worin du wirklich einen Mehrwert geben kannst. Und dann, wenn du darin dann Expertin wirst oder wenn du darin dann richtig gut wirst, so wie du es ja auch bist, dann wirst du auch irgendwann damit erfolgreich. Mhm. Aber das ist ein Prozess.
Es ist ein Prozess und das hat auch bei uns oder bei mir jetzt speziell wirklich auch lange gedauert. Ja. Ich war früher auch erfolgreich, aber auf eine andere Art und Weise. Ne? Und ich glaube halt, das ist das, was ich ja jetzt auch gerade mit dem Glowcast oder auch mit den Themen, die ich auch auf Instagram bespreche, auch immer gerne mitgebe, dass man wirklich eben, wie gesagt, Dinge als eine Chance sieht, Dinge mitnimmt und nicht immer sagt, so Gott, ist alles so anstrengend oder ich weiß eh alles besser oder keine Ahnung was, sondern einfach offen zu sein. Du hast jetzt vor wie langer Zeit Emmerich Relations gegründet?
Also die GmbH gibt es so wirklich jetzt seit 2 Jahren erst. Mhm. Davor habe ich quasi das Gleiche gemacht. Ich hatte dann auch schon ein Team, aber es war halt noch ein Einzelunternehmen. Das lief halt alles immer auf Sarah Emmerich.
Wie habt ihr dann gestartet? Also du hast direkt schon am Anfang mit einem Team gestartet und waren die dann bei dir fest angestellt? Oder?
Ich habe nicht mit einem Team gestartet. Also ich habe ja eben erzählt von dieser World Fitness Day Zeit. Es war ungefähr vor 6 Jahren und ich habe dann immer gefreelanced. Also ich habe mal hier habe ich einen Workshop gemacht. Dann habe ich hier irgendwie mal über mehrere Monate ein Projekt gemacht. Also was sich halt so ergeben hat. Und irgendwann kam dann eben schon der Punkt, das war ungefähr vor 4 Jahren, wo ich gemerkt habe, okay, es kommt jetzt in den Bereich, wo ich halt wirklich jeden Monat 5-stellig auch verdiene, mindestens. Und ich brauche halt Support, und weil ich muss mich ja weiterentwickeln und ich will ja auch nicht mehr alles selbst machen und ich will ja auch vielleicht, dass es wächst. Und da habe ich dann angefangen, dann habe ich eine Assistentin gesucht, dann habe ich jemanden gesucht, der mich inhaltlich supportet. Und es war ganz lang, also es war ein Prozess. Erst Freelancer, dann habe ich eben jemanden auch fest angestellt, dann die nächste Person und dann ist eben, habe ich auch dann erst entschieden, die GmbH zu gründen. Das war zum Beispiel bei mir immer, das klingt immer alles so cool, aber natürlich habe ich auch Angst gehabt, zum Beispiel die GmbH zu gründen, weil ich dachte,
hatte ich auch total.
Ja, ganz weil schlimm. Du denkst, eine Firma und ist dann nochmal alles was anderes. Aber es war der beste Schritt im Nachhinein, weil das für mich dann auch mal eine Trennung gab zwischen Sarah Emmerich, auch in der Personal Brand und allem, und meiner Firma. Mhm. Und am Ende war es auch.
Es ist eigentlich nichts passiert, ne? Es ist
eigentlich, du gehst zum Notar. Irgendwie auch, ich war alleine beim Notar, es war irgendwie alles so, ja, okay, du hast jetzt eine GmbH, dann machst du die Einlage. Aber das
hast du mit 12.500 gestartet oder direkt mit 12.500?
Ja.
Ja, und ich glaube nämlich auch, dass das halt eben so ein Phänomen ist, dass ganz, also wirklich ganz, ganz, ganz viele Frauen immer denken, oh Gott, jetzt eine GmbH gründen, was kommt auf mich zu? Wie furchtbar mit 25.000 Euro Privateinlage.
Oder eine UG kannst du ja auch gründen. Also,
ja.
Und ganz ehrlich, ich würde den Weg genauso gehen, wie ich ihn gegangen bin. Also erst gucken, hey, Selbstständigkeit, funktioniert das überhaupt, ein bisschen freelancen? Ja. Wenn du alleine bist am Anfang, brauchst du ja nicht 10.000 Euro verdienen. Zumindest wenn du jung bist wie ich, dann reichen ja auch, dass du überhaupt ein paar tausend Euro im Monat verdienst. Und dann, wenn sich das aufbaut, wenn es gut funktioniert, irgendwann zu sagen, okay, will ich selbstständig bleiben oder will ich eine Firma gründen? Mhm. Sich das auch genau zu überlegen.
Mhm. Ja, finde ich einen total tollen Tipp und vielleicht auch nochmal ganz kurz für all diejenigen, die diese Gründung vielleicht jetzt noch nicht so kennen, sich selbstständig zu machen, ne, das ist ja relativ unkompliziert, ohne viel Verantwortung, das ist schnell gemacht. Dann die GmbH oder überhaupt, du hast ja auch gesagt, ne, gerade man könnte ja auch erstmal mit der UG starten, so habe ich jetzt zum Beispiel meine zweite Firma auch erstmal langsam gestartet, habe erstmal eine UG gemacht. Wenn es dann wächst, würde ich dann immer empfehlen, eine GmbH draus zu machen. Einfach schon alleine für die Absicherung. Eine UG kann man wirklich ja mit einem Euro starten. Also ab einem Euro und dann geht man einmal zum Notar. Und vielleicht auch nochmal einmal ganz kurz, um das Thema einmal abzuschließen. Die GmbH, das ist tatsächlich so, man muss mit mindestens 12.500 Euro reingehen. Ja. Aber das Geld hat man dann ja auch in der Firma direkt zur Verfügung und kann es dann auch mehr oder weniger wieder ausgeben.
Genau.
Man muss es über eine Zeit lang aufbauen, aber es ist alles halb so wild. Und man ist, wie du dann auch schon gesagt hast, natürlich auch abgesichert.
Ja.
Also eine GmbH gibt, finde ich jetzt gerade, wenn man halt wächst, größer wird, mehr Mitarbeiter, mehr Verantwortung und so weiter hat, vielleicht auch ein Privatleben mit Ehe, mit Kindern und so weiter führt, finde ich es immer ratsam, das dann halt wirklich auch als eine Firma laufen zu lassen, ja, dass dann halt auch dieses private Leben, was du auch ja gerade gesagt hast, ne, Sarah Emmerich und deine Firma Emmerich Relations, dann so ein bisschen getrennter ist. Aber jetzt bist du ja wirklich auch in deiner GmbH, du hast dir einen unfassbaren Namen in der Branche aufgebaut, wir haben uns ja auch darüber kennengelernt, dass wir das erste Mal telefoniert haben, wo wir bei Jax Beauty Line Unterstützung mit Influencern brauchten. Ich habe dich angerufen, habe gesagt, boah Sarah, für uns funktioniert Influencer-Marketing nicht. Es ist wirklich ein Ding für mich. Ich selber bin als mein Personal Brand, ich funktioniere als Influencerin enorm gut. Und da hast du mir ja auch nochmal gesagt, aber Miri, du kannst dich ja auch nicht mit einem anderen Influencer vergleichen. Das hängt so bei mir so im Kopf drin. Vielleicht kannst du einmal erklären, was ist denn jetzt aktuell? Weil Influencer haben eine Zeit lang unfassbar gut funktioniert. Ja. Das war ja auch die Zeit, wo du gestartet hast. Und jetzt ist ja so ein kleiner Switch auch gerade da. Kannst du einmal so ein bisschen den Trend des Influencer-Marketings für alle, die jetzt gerade zuhören, einmal so kurz erklären?
Ja, also ich meine, am Ende ist ein Influencer, was ist überhaupt ein Influencer? Ein Influencer ist eigentlich, also laut meiner Definition, einfach eine Person, die eine Reichweite über Social Media sich aufgebaut hat und dementsprechend eben auch ein gewisses Vertrauen genießt, eine Community hat. Also das ist für mich ein Influencer. Mhm. Und jemand, der das dann auch vor allem monetarisiert. Also wenn ich das einfach so mache, zum Spaß, würde ich fast schon sagen, dann bist du kein Influencer in dem Sinne, weil Influencer ist eben fast schon ein Job. Und entweder du hast dann ein Unternehmen dahinter, wo du das monetarisierst mit deinen eigenen Produkten vielleicht, oder du hast halt Werbepartner und damit verdienst du Geld. Oder du verdienst auch Geld zum Beispiel, das wissen viele ja auch gar nicht, ne? Also wenn du YouTube-Videos machst, verdienst du auch Geld pro Klick. Von YouTube aus.
Also was übrigens auf Instagram nicht so ist.
Genau, bei Instagram ist es nicht so. Und deswegen ist es auch, finde ich, voll gerechtfertigt, dass viele Influencer eben, oder dass viele Content-Creator eben Influencer sind und Werbepartner haben, um das zu finanzieren, was sie da machen. Weil das war schon immer so. Eine Zeitschrift ist die Hälfte Werbung. Warum? Sonst kannst du halt die Zeitschrift nicht finanzieren. Ja. Weil da sitzen ja jede Menge Leute, die diese Inhalte machen. Also musst du es irgendwie finanzieren und das ist Werbung. Und das ist genauso im Radio, ist überall so. Und dementsprechend, das ist so der Beruf des Influencers. Und der hat sich ja wirklich über die letzten, ich würde sagen, 10 bis 15 Jahre quasi entwickelt. Davor gab es ja noch Blogger. Das ist dann alles so ein Einheitsbrei eigentlich geworden. Von YouTuber über Instagramer über Blogger sind alles Influencer eigentlich geworden. Und die Entwicklung ist halt eben am Ende einfach ganz easy zusammenzufassen. Früher, die meisten, die angefangen haben, haben nicht damit gerechnet, dass das so ein Riesenthema wird. Also die Influencer selbst, die haben einfach nur Content gemacht, weil es denen Spaß macht oder weil die es cool finden. Die Leute, die vor 10 Jahren oder so wie eine Diana zu Löwen angefangen haben, die haben das nicht gemacht, weil die da das große Geld gesehen haben, weil das wusste ja niemand, dass es sich so entwickeln wird. Und dementsprechend konntest du damals natürlich Influencer sehr günstig oder fast schon umsonst dir reinholen. Und das hat sich halt über die 10 Jahre krass verändert, indem natürlich Influencer gemerkt haben, okay, meine Reichweite ist ja voll viel wert, meine Community ist ja voll viel wert. Und da haben sich die Preise natürlich dann über die letzten 10 Jahre krass hochgeschaukelt. Also wir sprechen davon, dass ein Influencer mit 1 Million Followern natürlich schon im 5-stelligen Bereich Geld bekommt für so eine Story oder so. Das ist ja für die meisten Menschen unvorstellbar, wie viel Geld das ist für so eine Instagram-Story. Und das bedeutet natürlich am Ende des Tages auch, dass es für Brands schwieriger geworden ist oder man sich das halt erstmal leisten können muss, mit Influencern zu arbeiten.
Ja, absolut. Wir haben ja vorhin einmal schon mal so ganz kurz darüber gesprochen. Was gibt es denn jetzt für Möglichkeiten, wenn ich jetzt zum Beispiel ein Unternehmen neu gründe oder auch schon tatsächlich weiter fortgeschritten bin und ich möchte irgendwie mit Influencern arbeiten? Was gibt es denn eigentlich für Optionen? Also wie kann das aussehen?
Ja, das ist eine gute Frage. Das ist ja auch eigentlich immer so mein Thema. Ich sag immer, es gibt eigentlich 3 Möglichkeiten im Influencer-Marketing, die man für sich nutzen kann. Und da kommt es halt einfach auf deine Situation an. Wie weit bist du mit deinem Business? Wo stehst du? Was kannst du investieren? Am Anfang in der Gründung hat man ja zum Beispiel meistens viel Zeit und wenig Budget. Das heißt, ich würde dann zum Beispiel eher empfehlen, dass du einfach selbst zum Influencer wirst, wie du das auch gemacht hast. Du bist die beste Influencerin für deine Marke, für Jax. Und das unterschätzen, glaube ich, ganz viele, weil die meisten wollen eigentlich den ersten Weg gehen, Influencer zu beauftragen. Mhm. Das ist so der normale Weg, den man, wo man jetzt im Influencer-Marketing dran denken würde, ist ja, ich beauftrage Influencer. Aber die meisten unterschätzen, wie schwierig das ist. Ihr seht es ja, du hast ein Mega-Team. Mhm. Trotzdem ist es super schwierig für euch, die passenden Influencer zu finden, wirklich zu verstehen, wo macht es jetzt Sinn, 10.000 Euro zu investieren und wo nicht. Und das ist ein Riesenprozess. Und entweder du hast dafür ein natürliches Händchen oder du hast vielleicht schon ein Netzwerk oder du hast einfach viel Budget. Dann kannst du es dir nämlich leisten, das zu testen. Das haben die meisten aber am Anfang natürlich nicht. Das heißt, deswegen empfehle ich eigentlich immer, vor allem den Leuten, die in den ersten Monaten, Jahren sind, selbst zum Influencer zu werden, selbst vor die Kamera zu gehen, selbst sich eine Möglichkeit zu überlegen, eine Reichweite aufzubauen, weil Social Media ist am Ende des Tages umsonst. Jeder kann sich da eine Reichweite aufbauen. Es ist natürlich Zeitaufwand und es ist auch nicht super easy. Mhm. Aber wenn du die Zeit am Anfang hast und du willst was Neues machen, es wird sich auszahlen. So, und
kannst du einmal vielleicht kurz darauf eingehen, für diesen ersten Step, wenn man jetzt sagt, okay, ich habe noch kein Geld, ich möchte aber wenn oder ich müsste jetzt dann selber vor die Kamera treten und mich selber als das Gesicht und mein Influencer, meine eigene Influencerin aufbauen, das sprich ist Personal Branding. Ja. Wie kann man denn in der heutigen Zeit überhaupt noch wie kann man überhaupt noch Follower aufbauen?
Ja, das ist eine gute Frage. Ich habe gerade, es ist keine Raketenwissenschaft. Am Ende ist es einfach so, Social Media, Netzwerke funktionieren alle gleich. Es gibt Leute, die konsumieren nur Content und es gibt Leute, die kreieren Content. Die Zahl der Leute, die Content kreieren, hat natürlich in den letzten 10 Jahren krass zugenommen. Mhm. Weil vor 10 Jahren waren es ganz, ganz wenige, die auf Social Media, auf YouTube, auf Instagram Content gemacht haben und ganz viele, die sich den Content angeguckt haben. Das heißt, es war im Verhältnis einfacher, Reichweite aufzubauen. Das hat sich natürlich verschoben, weil immer mehr Leute, gerade auf TikTok zum Beispiel, ist es ganz normal für die junge Generation, auch selber Content zu kreieren. Mhm. Also prozentual will ich jetzt keine falsche Zahl sagen, deswegen sage ich auch keine, aber im Verhältnis produzieren sehr viele junge Leute für TikTok tatsächlich selbst Content. Deshalb ist es einfach nicht mehr so easy, wie es vielleicht mal vor 5 bis 10 Jahren war, Reichweite aufzubauen. Du musst einfach wirklich überlegen, was ist meine Nische? Mhm. Zum Beispiel bei dir ist es ja auch ganz klar, du brauchst nicht Millionen von Followern, sondern du musst halt deine Kernzielgruppe erreichen, die das interessiert, was du machst. Und dann reichen auch 10.000 bis 50.000 Follower, um sau viel zu bewegen. Du musst überlegen, für was will ich stehen? Was ist meine Nische? Wer sind die 10.000 oder 50.000 Menschen, die ich erreichen möchte? Dann musst du überlegen, okay, auf welcher Plattform erreiche ich die überhaupt und auf welche Plattform habe ich auch Bock? Habe ich Bock, TikTok-Videos zu machen? Bin ich vielleicht gut darin, viel zu reden und vor der Kamera zu sein und kann wie du Live-Videos zu machen? Das kann ja auch eine Möglichkeit sein. Oder wie ich zum Beispiel, ich bin sehr gut und mache das sehr gerne im Schreiben. Also bin ich auf LinkedIn gegangen. Und das funktioniert halt für mich sehr gut, weil, wie gesagt, ich liebe Schreiben. Das war auch schon in der Schule noch meine Stärke. Das war das Einzige, wo ich wirklich auch Bock drauf hatte. Immer Deutschunterricht, Englischunterricht, da muss man viel schreiben. Und da sich wirklich mal hinzusetzen und zu überlegen, okay, was fällt mir denn, ich weiß, am Anfang fällt einem alles schwer. Da fällt es einem auch schwer, eine Instagram-Story aufzunehmen. Ja. Man muss sich dazu zwingen. Aber sich zu überlegen, okay, was fällt mir denn nicht so schwer? Worin bin ich denn vielleicht gut? Und vielleicht bist du auch gut darin, Grafiken zu erstellen. Kann auch gut funktionieren bei Instagram oder bei LinkedIn. Das heißt, wirklich mal da sich hinzusetzen. Wofür will ich stehen? Wen will ich erreichen? Und worin bin ich gut oder was macht mir auch so ein bisschen Spaß? Und auf welcher Plattform kann ich das ausleben oder aufbauen? Und dann einfach anfangen. Also wirklich, es ist ja voll mein Thema, Influencer-Marketing, Personal Branding. Und von meinen Freundinnen bis Family, bis irgendwelche Leute auf Events, die mich ansprechen, ist immer, oh, ich weiß nicht, wie ich anfangen soll. Ja. Einfach machen. Ich habe irgendwann mal vor 5 Jahren bin ich auf LinkedIn gestoßen und habe einfach einen random Artikel geschrieben über Social Media und wie es sich verändert. Und der hatte halt dann voll viel dafür, dass ich da noch nie was gemacht habe, irgendwie 100 Likes oder so. Und dachte ich, ah cool, LinkedIn, probiere ich jetzt mal weiter aus. Und du musst einfach irgendwas machen und du wirst sehen, dass es funktioniert oder was funktioniert und was nicht. Es braucht Zeit. Mhm. Aber das ist wieder das mit den Opportunities. Man darf sich halt nicht zu schade sein. Man darf sich nicht zu viele Gedanken machen. Du musst auch einfach mal machen und ausprobieren.
Und was ich auf jeden Fall noch ergänzen möchte, ist wirklich einen Mehrwert zu schaffen.
Ja, klar. Ja,
also das darf man, glaube ich, einfach nicht vergessen. Eine Nische zu finden, das hast du auch vorhin schon gesagt, etwas, was kann ich,
ja,
womit kann ich jetzt diese Menschen da draußen bereichern? Ne? Du hast es halt einfach geschafft mit deinem Wissen über Influencer-Marketing, ja, was einfach wahnsinnig viele Leute interessiert, da einfach genau deine Nische zu finden,
ja,
und das speziell eben auf LinkedIn. Bei uns war es ja, wir sind ja letztendlich dann auch so bei Jax Beautyline so stark gewachsen dadurch, dass ich diese ganzen Live-Maker-Workshops in der Corona-Pandemie, ja, gemacht habe. Und da habe ich halt eben auch hier gesessen und habe überlegt, okay, es ist jetzt alles weggebrochen. Meine ganzen Jobs, mhm, die ganzen Stores, die unsere Produkte verkauft haben, alles war weg.
Ja.
Was kann ich jetzt machen? Alle saßen zu Hause, also habe ich angefangen mit den Live-Videos. Und ich muss auch ganz klar sagen, ich glaube auch hier wieder, es ist total wichtig, sich Inhalte zu überlegen, was interessiert die Leute, auch Umfragen zu machen, also wirklich auch die Kunden, die Follower, was auch immer man da aufbauen möchte, wirklich mit zu involvieren und zu sagen, was interessiert euch denn, ja, überhaupt auf meinem Kanal? Was findet ihr spannend? Was wollt ihr sehen? Und sich dann halt wirklich an dieser einen Thematik festzubeißen und zu sagen, okay, das ist wohl meine Nische, hier bin ich zu Hause. Weil was mir auf jeden Fall auch aufgefallen ist, was ich auch merke bei Jax Beautyline auf unserem Instagram-Account, da ist es halt, da wachsen wir halt richtig stark, weil wir halt eben diese Beauty-Tipps, diese leicht verdaubaren Beauty-Tipps, unsere Beauty-Sprechstunden, wir erklären, wie man das Make-up leicht und easy auftragen kann. Aber zum Beispiel bei mir auf meinem Miriam Jax-Account, hier investiere ich gerade nicht so viel Zeit und müsste aber eigentlich auch viel mehr auf meine Thematik noch, also den Content darum schaffen. Nur auch hier wieder darf man nicht vergessen, nicht zu viel gleichzeitig, ja, machen, weil das ist auch das, woran ich mich immer wieder erinnere. Wir haben jetzt mittlerweile 55 Mitarbeiter. Wir sind,
wow,
ja, es ist halt einfach extrem stark gewachsen. Und das ist gerade mein Hauptfokus. Ich, mhm, möchte halt eben Jax Beautyline weiter wachsen lassen und hier den Content kreieren. Und ich glaube, auch das möchte ich gerne nochmal, als wenn man gerade startet, zu versuchen, sich mal auf eine Sache zu fokussieren, die dann letztendlich den Erfolg bringt. Weil wenn man dann erfolgreich mit dieser einen Sache, ja, ist, dann kann man wieder anfangen, weitere Sachen zu machen und auf das nächste zu gehen. Ich glaube aber, dass viele, gerade wenn sie anfangen, ganz viele Themen ausprobieren und ganz viele verschiedene, ja, Sachen machen, um Hauptsache irgendwas,
ja,
zu kreieren. Und das ist aus meiner Erfahrung eigentlich der falsche Weg.
Ich glaube, es ist so ein Mix, weil du musst ja vorstellen, ganz viele Leute, die jetzt auch zuhören, die haben noch gar keine Grundreichweite.
Ja.
Das heißt, wen sollen die fragen?
Ja.
Was interessiert euch?
Mhm.
Das heißt, du musst schon testen oder du musst halt sagen, okay, oder frag mal in deinem Umfeld auch einfach. Das sage ich immer als auch ein Nummer eins Tipp im Personal Branding. Frag mal dein Umfeld, Leute, die du auch fragen willst, nicht Leute, also, mhm, wenn du deine Mutter fragst, aber eigentlich hältst du nicht viel von der Meinung deiner Mutter, macht es auch keinen Sinn. Frag Leute von, also denen du auch vertraust oder wo du denkst, die geben eine gute Einschätzung, verschiedene Leute aus deinem Umfeld, aus dem Arbeitsumfeld, aus dem privaten Umfeld. Mhm. Hey, wo siehst du meine Stärken? Mit welchen Themen verbindest, mhm, du mich? Worin bin ich gut? Wann fragst du mich? Weil da bekommst du ganz überraschende Antworten manchmal. Zum Beispiel bei mir sind ganz viele Menschen, obwohl ich ja Influencer-Marketing als Dienstleistung mache, ist es schon seit Jahren so, dass die Leute immer sagen, ja, du bist für mich Personal-Branding-Expertin. Aber ich habe dazu keine Dienstleistung, ne? Also das heißt, man muss eben auch fragen und schauen, was verbinden die Leute, mhm, mit mir, worin bin ich gut? Und das kann man immer machen, das kann man auch schon machen, wenn man gar keine Reichweite hat, nichts, mal im Umfeld zu schauen und dann zu versuchen, daraus irgendwie, wie du sagst, einen Mehrwert auch für Social Media oder für die Personal Brand abzuleiten und auch ein Produkt zu entwickeln, egal ob es wie bei mir eine Dienstleistung oder bei dir Produkte, mhm, sind, eine physische Produkte. Das kommt ja auch drauf an, worauf man Bock hat, aber wenn du was gründen willst, würde ich immer schauen, wofür kann ich auch stehen, worin bin ich gut, und kann ich auch damit, kann ich selber für das Produkt auch stehen, weil es gibt ja auch vielleicht Leute, die gründen was und das macht aber keinen Sinn, dass sie für das Produkt stehen, mhm, dann würde ich mir jemand anderen suchen, den du, der dann dafür steht.
Genau, da haben wir vorhin drüber gesprochen, wenn man zum Beispiel als Mann ein sehr weibliches Produkt launcht, ne, dass man sich dann halt eben vielleicht auch weibliche Unterstützung reinholt. Ne?
Voll.
Genau. Oder vielleicht auch wirklich selber sagt, ich kann mich nicht vor der Kamera sehen, ich möchte das auch gar nicht für mich. Dann ist es natürlich auch ratsam, sich jemand reinzuholen. Aber ich fand zum Beispiel auch deinen Move ganz smart, dass du gesagt hast, okay, vielleicht bin ich jetzt nicht die Influencerin auf Instagram, aber im Schriftlichen auf LinkedIn. Also da auch vielleicht einen Weg für sich zu finden, wie kann ich mich dann besser positionieren. Ich glaube, wir sind uns nur beide einig, Personal Branding ist enorm wichtig, wenn man sich etwas selber aufbauen möchte.
Voll.
Ne?
Und es ist so ein gutes Tool am Anfang, weil ganz wichtig, um erfolgreich zu werden, ist meiner Meinung nach ein Netzwerk.
Ja.
Das gibt dir so viele Möglichkeiten, so viele Abkürzungen. Ich weiß, ich bin jetzt heute in einer Position, wo es fast nie die Situation gibt, dass ich weiß, wen soll ich jetzt, dass ich nicht weiß, wen soll ich jetzt fragen, sondern meistens gibt es ja zu jedem Problem, was ich habe, jemanden in meinem Netzwerk, den kann ich fragen. Mhm. Und das muss man sich natürlich aufbauen. Mhm. Ja, und das schaffst du aber tatsächlich meiner Meinung nach am besten auch durch Personal Branding. Also musst natürlich auch einen reellen Mehrwert liefern. Wie gesagt, ich habe das auch schon immer gerne gemacht, mich mit Leuten zu connecten, gerne gemacht, die wiederum zu connecten oder zu schauen, was haben die für ein Problem, kann ich da irgendwie beitragen?
Mhm.
Weil das merken sich die Leute. Und das gelingt dir aber eben auch, dieses Netzwerk überhaupt aufzubauen, indem du dir eine Reichweite aufbaust. Und ganz viele Leute würde ich jetzt heute nicht kennen, keine Ahnung, jemanden wie Johannes Kliesch oder so. Mhm. Oder wir würden uns wahrscheinlich auch nicht kennen, würden uns vielleicht trotzdem kennen wegen Kathi. Aber Shoutout an Kathi. Aber wenn man nicht eine gewisse Reichweite schon mitbringt, das ist halt einfach ein super Accelerator, wenn du für dein Thema bekannt bist, weil das baut dir einen Expertenstatus auf und dadurch kommst du halt dann auch wiederum einfacher daran, dir ein Netzwerk aufzubauen und das befruchtet halt einfach alles.
Mhm. Genau, wir haben unsere gemeinsame Freundin Katharina Schirali, unsere Friseurin und Freundin. Und auch hier nochmal finde ich einen super smarten Tipp auch nochmal zu sagen, dass Netzwerken muss nicht immer nur unter den krassesten Leuten stattfinden, sondern das kann ja wirklich unter Family und Friends stattfinden. Ja. Kennst du wen? Hast du jemanden für mich? Oder wüsstest du, ne? Also auch dieses Umfragen im direkten Umfeld finde ich auch total super. Ich glaube, wir haben jetzt so ganz gut erstmal das Thema Personal Branding hier, glaube ich, bearbeitet. Lass uns mal auf die nächste Stufe gehen. So, ich habe jetzt mich aufgebaut. Wir haben jetzt irgendwie einen gewissen Umsatz drin. Ich möchte jetzt Influencer für mich aktivieren, um zum Beispiel Awareness aufzubauen oder auch zum Beispiel den Umsatz zu generieren. Jetzt haben wir vorhin schon gesagt, wir haben einmal telefoniert. Wir haben das Influencer-Marketing bei uns bei Jack's Beautyline zumindest so aufgebaut, dass wir einmal klassisch Influencerin buchen, die bezahlen, dann haben die quasi, also machen die ihre Stories oder ihren Post oder das Live. Und wir haben aber ja auch noch die andere Schiene, dass wir zum Beispiel Menschen haben, die vielleicht jetzt nicht wahnsinnig viel Reichweite haben, aber das zum Beispiel auf Kommission bei uns machen, die dann halt auch an dem Erfolg quasi beteiligt werden. Das sind jetzt so die zwei Schienen, die wir fahren. Auf Kommission muss ich halt ganz klar sagen, ist ein Tipp nochmal für alle, die auch wirklich sagen, okay, ich habe jetzt noch keine 5.000, auch keine 2.000 Euro, um einen Influencer klassisch zu buchen. Es gibt Influencer, es ist sehr, sehr, sehr schwierig, weil nicht viele arbeiten auf Kommission.
Ja.
Ganz viele sagen, ja, ich mache aber ja den Job, egal ob jetzt jemand kauft oder nicht. Aber auch hier ist meine Empfehlung, sich vielleicht dieses Netzwerk mal aufzubauen, einfach Leute zu engagieren, die sagen, ja, ich bekomme dann irgendwie 10%, 15% oder 20% Commission von den Verkäufen.
Ja, das ist auf jeden Fall eine Option. Wie du sagst, ist halt schwierig. Was sind die Steps? Also wenn ich mit Influencern arbeiten möchte, muss ich mir ganz klar sein und muss am besten auch schon Daten eigentlich haben. Umso mehr Daten ich habe über meine Zielgruppe, wer kauft wirklich mein Produkt, diese ganzen Sachen, das hilft dir natürlich enorm im Influencer-Marketing. Umso besser du weißt, wer kauft das, dann kannst du nämlich daraus rausfinden über Tools und Insights und sowas, kannst du halt rausfinden, welche Influencer passen zu mir. Weil bei Influencern ist es ja so, das ist ja das Gute, du kannst sehr genau sehen, wen erreichen die.
Mhm.
Und du musst aber eben wissen, wie kommst du an die richtigen Influencer. Und dafür musst du am besten eben auch schon eine sehr genaue Vorstellung von deiner Brand haben und deiner Zielgruppe.
Mhm.
Und das ist halt schon so die Basic Work, die ganz viele Startups, aber auch große Unternehmen, da habe ich schon alles erlebt, große Autohersteller nicht haben, dass sie gar nicht wissen, welche junge Zielgruppe wollen wir denn jetzt überhaupt erreichen? Können wir denn jetzt überhaupt erreichen? Wo wollen wir denn hin? Und diese ganze Basic Work zu machen und dann eben zu schauen, okay, das Thema hatten wir ja auch so ein bisschen zu überlegen, okay, was ist euer Ziel und wen wollt ihr überhaupt erreichen? Wollt ihr euch verjüngen? Wollt ihr euch nicht verjüngen, sondern die gleiche Zielgruppe vielleicht erreichen, aber trotzdem mehr Leute erreichen? Und das sind ja ganz entscheidende Fragen schon. Und wenn man die dann eben kennt und weiß, die Antworten, dann kann man eben sich auf die Suche nach den passenden Influencern machen. Wie du sagst, natürlich gibt es auch die Möglichkeit, mit vielleicht auch kleineren Influencern zu arbeiten und die dann vielleicht auch nur auf Kommission arbeiten. Aber das ist halt schwierig zu finden. Das heißt, du musst krass auf Masse gehen. Also ich hatte jetzt auch gerade wieder mit einem Kunden, da geht es darum, die wollen Creator finden, die ihre Software testen sollen, unbezahlt. Und du musst echt krass auf Masse gehen, damit du überhaupt dann eben Leute findest, die überhaupt mal antworten, weil Influencer halt generell schon viele Anfragen bekommen. Ne? Das darf man halt auch nicht unterschätzen. Die Nachfrage ist halt in den letzten Jahren unfassbar gestiegen. Das heißt, gerade jemand, der schon ein bisschen Reichweite hat oder ein bisschen erfolgreicher ist, bekommt jeden Tag Anfragen. Ja. Und das muss man sich natürlich auch erstmal reinziehen. Und dementsprechend, es ist einfach ein Thema, was man strategisch angehen sollte. Das ist einfach so. Also es gibt nicht nur umsonst oder zum Spaß dann Agenturen wie uns, weil es ist halt eben, oder du hast ja auch ein Team dafür, es ist halt nichts, was man nebenbei machen kann.
Ja.
Und man kann natürlich als Gründerin, wenn man jetzt ganz am Anfang ist, sagen, hey, Influencer-Marketing ist, denke ich, ein großer Hebel für uns. Ich setze den Fokus darauf und da muss einem auch klar sein, da kommt man nicht mit 2 Stunden die Woche weit. Sondern eher mit 20.
Ja.
Und deswegen, das muss einem halt einfach bewusst sein. Aber es kann natürlich, es gibt ganz tolle Startups, diese haben sich vor allem durch Influencer-Marketing aufgebaut. Ich würde halt empfehlen, erstmal den Schritt zu gehen, wie du es gemacht hast. Vielleicht selbst sich den Namen oder die Reichweite zumindest ein bisschen aufzubauen, weil dann ist es auch viel einfacher, mit Influencern zu arbeiten. Es ist viel einfacher zu sagen, hey, lass uns doch mal zusammen Livestream machen. Ich habe hier mega gute Produkte, als wenn dich niemand kennt.
Ja, absolut. Und wir haben ja auch vorhin schon darüber gesprochen, dass wenn man wirklich am Anfang investieren möchte, um erstmal Umsatz zu machen, um sich dann vielleicht auch Influencer leisten zu können, tatsächlich auch Ads, also Online-Performance-Marketing wirklich da auch nochmal Sinn machen würde. Ne? Also da eher vielleicht nochmal Geld in die Hand zu nehmen, aber ist natürlich auch nicht so der allererste Step, also das Personal Branding käme da zuerst. Und was mir eben auch nochmal eingefallen ist, was mir auch nochmal wichtig wäre zu sagen, ist, wir haben also bei Jack's Beautyline wirklich auch diverse Influencerinnen für uns getestet und probiert und was wir auch ganz klar festgestellt haben, dass einmalige Zusammenarbeiten funktioniert für uns nicht. Weil wir merken einfach, dass halt auch gerade hinter Make-up-Produkten eine Emotionalität steht. Und die wenigsten machen, nachdem sie einmal bei einer Influencerin ein Make-up gesehen haben, sagen sie, oh ja, das brauche ich jetzt auch für mich. Sondern die meisten haben ja Make-up-Produkte zu Hause. Das heißt, auch hier zu überlegen, was ist es denn, was könnte denn der Mehrwert sein, den die Influencerin da kommuniziert? Weil was ich für uns festgestellt habe oder was ich jetzt auch zum Beispiel nicht mehr fokussiere, ist, einer Person ein Produkt von uns zu schicken, was sie sonst nicht benutzt und dann einfach in die Kamera zu halten und zu sagen, hier, schaut mal, das ist die Glow Foundation von Jack's Beautyline, die ist total super. Ich habe immer das Gefühl, dass es muss mit den Werten der Company übereinstimmen. Also auch da, das hast du ja auch vorhin gesagt, sich mal klar zu machen, was ist denn eigentlich mein Ziel mit dem Influencer? Ja. Was möchte ich erreichen? Möchte ich Bekanntheit aufbauen? Möchte ich wirklich den Umsatz steigern? Wie schaffe ich es denn überhaupt, Umsatz zu steigern? Ja, und dann vielleicht auch über andere Kanäle das zu probieren. Aber ich glaube halt eben, also vielleicht kannst du da noch mal einmal ganz kurz drauf eingehen. Wir haben ja auch, du hast uns zum Beispiel ganz toll damals empfohlen und da bin ich dir auch sehr dankbar für, dass du halt dir die Zeit damals genommen hast und auch noch mal so wirklich hingehört hast. Wie macht ihr denn überhaupt aktuell Influencer-Marketing? Ja. Warum funktioniert das denn gerade nicht so? Und da hattest du uns ja zum Beispiel auch empfohlen, wenn ihr doch schon so viel Geld dafür ausgibt, nehmt doch lieber vielleicht eine große Person Person, die euch wirklich auch dann richtig Reichweite aufbaut, wo ihr vielleicht dann auch einfach nochmal eine neue Zielgruppe mit erschließen könnt. Und das, ja, deine Worte haben wir ja auch gefolgt und wir haben ja jetzt für dieses Jahr jemand richtig, richtig Tolles gesigned und nicht nur eine Person, direkt zwei. Und das ist für uns, glaube ich, jetzt auch nochmal etwas, wo wir sagen, jetzt gerade beim Wachstum, wenn wir auch nochmal neue Dinge auszuprobieren oder ausprobieren können, da auch wieder mutig zu sein und neue Wege zu gehen.
Voll. Also ich meine, man muss es sich halt jetzt, ihr seid in einer anderen Position als jetzt wahrscheinlich viele, man muss es sich dann auch leisten können, aber wenn man es sich eben nicht am Anfang leisten kann, dann musst du auch trotzdem mutig sein, dann musst du halt verschiedene Sachen ausprobieren und gucken, wie kommst du überhaupt weiter. Und das ist total wichtig, Und viele sehen natürlich Influencer-Marketing so als Performance-Kanal, okay, ich buche jetzt einen Influencer und der kostet 3.000 Euro und wenn der jetzt nicht 6.000 Euro einbringt, dann tschüss. So funktioniert das aber nicht. Eine Brand aufzubauen, ein Startup, ein Unternehmen aufzubauen, das ist ein langwieriger Prozess. Es dauert heutzutage, egal was du machst, du bist nicht der Einzige oder die Einzige. Das heißt, du musst dich erstmal etablieren und das dauert und das kann Monate oder Jahre dauern. Und da, finde ich, fehlt vielen leider die Weitsicht und Influencer sind ein super Kanal, um dir Vertrauen einzukaufen, Reichweite einzukaufen. Das alles kannst du dir einfach einkaufen, aber du musst halt auch eine Geduld haben, weil, wie du sagst, eine Beauty-Brand zum Beispiel, vielleicht nutzen die Leute schon seit Jahren eine Brand und die müssen sich erstmal überzeugen lassen davon, dass sie was Neues testen. Und dann, wenn du die aber von Jax zum Beispiel überzeugt hast, dann sind sie vielleicht für mehrere Jahre Kunden. Und das ist zum Beispiel ein Tipp, den ich auf jeden Fall geben kann. Schaut nicht auf die initiale Performance beim Influencer. Schaut auf den Customer Lifetime Value. Das bedeutet, wenn ein Influencer es schafft, 10 Kunden zu bringen, ist er vielleicht nicht direkt profitabel. Aber wenn die über Jahre bleiben, dann vielleicht schon. Und dementsprechend darauf muss man schauen. Man muss den ganzen Prozess schauen. Man muss immer das ganzheitliche Bild sehen. Das ist, glaube ich, so das, was ich gefühlt den ganzen Tag preache, dann in unseren Workshops und so, ist ganzheitlich denken. Wo kann ich die Influencer integrieren? Passieren die nur in ihrer Instagram-Story oder passieren die auch auf eurer Website? Passieren die auch bei euch im Performance-Marketing? Bei großen Brands passieren die dann auch out of home, auf Plakaten, sieht man mittlerweile Influencer. Also man muss das Thema ganzheitlich sehen. Am Anfang kann man sich das natürlich nicht leisten, den Influencer auf ein Plakat zu drucken. Aber wirklich zu überlegen, wo macht der Influencer bei mir jetzt Sinn? Macht es Sinn, den in mein Live einzuladen auf Instagram? Macht es Sinn, den in eine Ad zu schalten? Macht es Sinn, dass er eine Story macht? Also einfach ganzheitlicher zu denken und auch die verschiedenen Möglichkeiten auszutesten.
Wir hatten ja vorhin schon darüber gesprochen, dass du auch gesagt hast, dass ihr jetzt eure Thematik so ein bisschen switcht zu Business-Influencern, weil man muss ja jetzt zum Beispiel auch wie in unserem Fall Jax Beautyline nicht immer unbedingt nur mit Beauty-Influencerinnen zusammenarbeiten, sondern es kann ja auch zum Beispiel total spannend sein mit jemand in einem Business-Umfeld, oder einfach auch wirklich tolle Persönlichkeiten, wo man sagt, hey, hier passen die Werte, hier stimmt irgendwie Look and Feel zusammen, die spricht eben auch genau meine Zielgruppe an.
Ja, das ist total spannend tatsächlich, weil ich finde da immer ein ganz gutes Beispiel bei Manico, habe ich ja jetzt hier auch auf den Nägeln. Nägel, da denkst du ja jetzt auch erstmal an Beauty-Influencer. Aber die Frage ist ja eigentlich, wie erreichst du jetzt vielleicht eine Zielgruppe darüber hinaus? Weil die Beauty-Nerds, die haben vielleicht schon ihre Produkte und die haben zum Beispiel ganz viele Bastel-Influencer, also so kreative Influencer, weil da siehst du ja andauernd die Hände. Und dann fragen die Leute natürlich, oh, was hast du da auf den Händen? Also mal auch um die Ecke zu denken, ist super, super wichtig. Bei mir, wie gesagt, hast du gerade schon genannt, ist natürlich jetzt ein großes Thema Business-Influencer, weil ich eben selber in dieser Nische total drin bin. Ich bin ja quasi eben Business-Influencer geworden und mache da ja auch viele Kooperationen mittlerweile selbst. Also habe wirklich Partnerunternehmen, zum Beispiel ein Werbepartner von mir ist auch als Influencerin quasi, ist unser Geschäftskonto. Mit denen mache ich eine Kooperation, also für die mache ich zum Beispiel viel als Markenbotschafterin. Und das ist halt ein Thema, wo ich persönlich auch jetzt mehr Bock drauf habe. Also da vielleicht nochmal auf die Ebene zu gehen. Ich finde, weißt du, ich bin ja jetzt auch eben bald 8 Jahre selbstständig. Das ist ja jetzt schon langsam auch eine Zeit. Und ich habe ja im Dezember meine Tochter bekommen letztes Jahr. Also sie ist jetzt über 1. Und ich habe mir dann ganz viel in diesem ersten Jahr die Frage gestellt, was will ich eigentlich wirklich machen? Mhm. Was will ich eigentlich wirklich aufbauen? Und ich habe dann gemerkt, ich habe halt Bock, in diesem Business-Umfeld eher die Leute zu supporten und mit denen Sachen zu machen, die eher im Business-Kontext auch bekannt sind. Also du wärst da zum Beispiel auch sehr spannend. das finde ich auch ganz wichtig, dass man sich natürlich über die Jahre auch überlegt, mache ich das noch gerne, was ich mache? Was will ich wirklich aufbauen? Was will ich wirklich machen? Macht das Sinn, was ich mache? Und da auch dann auf sein Herz zu hören. Also ich habe zum Beispiel gemerkt, hey, dieses Influencer-Marketing-Thema ist ja voll mein Ding offensichtlich, aber auch Personal Branding und wie vereine ich das? Mhm. Und das schaffe ich halt, indem ich jetzt in diese Business-Influencer-Schiene reingehe, weil da kann ich beide Komponenten einbringen und darauf habe ich halt mega Bock. Und ich glaube, das ist halt auch wichtig, um jetzt nochmal so auf die philosophischere Ebene zu gehen, dass man eben richtig Spaß daran hat, was man macht und richtig Bock darauf hat, das Thema voranzutreiben.
Total.
Weil Influencer-Marketing an sich ist schon sehr groß, haben wir schon festgestellt, ist eine riesige Branche, gibt viele Agenturen, gibt viele Influencer, ist riesig, ist immer noch auch am Boomen und Wachsen. Und diese Branche als Pionierin jetzt weiter voranzutreiben, ist schwierig und deswegen habe ich gesagt, ich will jetzt noch mehr wieder in eine Nische reingehen und will ein Thema vorantreiben, was noch nicht so riesig ist und zwar dieses Business-Influencer-Thema oder B2B-Influencer-Thema.
Mega, super spannend, müssen wir uns nochmal speziell zu unterhalten. Es gab noch eine dritte Säule, die du mir genannt hast, ne, die man ja auch noch nutzen kann und das ist das Team, das eigene Team zu Influencern zu machen. Das ist natürlich jetzt auch etwas, was dann schon so ein bisschen fortgeschritteneres Level ist, weil du brauchst ja erstmal das Team, du brauchst also erstmal Umsätze, dann holst du dir das Team rein und dann machst du sie vielleicht auch zu deinen eigenen Influencern. Kannst du einmal so ein bisschen noch dazu erzählen, was da mit gemeint ist?
Na, wir haben ja eben schon auch so ein bisschen drüber gesprochen. Du musst ja mal auch überlegen, inwiefern will ich selbst vor der Kamera sein? Und bei dir ist ja zum Beispiel auch jetzt die Brand ist sehr mit dir verbunden. Vielleicht will man ja auch davon wegkommen und sagt, hey, es soll auch mit anderen Gesichtern verbunden sein, die Brand. Und ich finde, ein Hebel, den viele unterschätzen, ist, du gibst ja sehr viel Geld eben für externe Influencer aus. Warum baust du dir nicht interne Influencer auf? Und das kann ganz verschiedene Möglichkeiten können das sein. Also es kann sein, ich habe schon ein Team. Und wer von diesen Leuten ist vielleicht auch geeignet und hat Bock darauf, mehr zu machen oder mehr sichtbar zu sein? Also entwickle ich Content-Formate mit diesen Personen, egal ob jetzt auf TikTok oder auf LinkedIn. Bestes Beispiel Snox. Snox, bei denen ist das halt ein Teil von der Unternehmenskultur, dass die Mitarbeiter auch wirklich dazu angeregt werden, auf LinkedIn aktiv zu werden oder generell sichtbar zu sein. Mhm. Und das muss man natürlich auch erstmal überhaupt kommunizieren. Hey, ihr dürft sichtbar sein. Wir wollen, dass ihr sichtbar seid. Und wir incentivieren das vielleicht auch. Mhm. Oder wir schulen euch auch dazu. Mhm. Und dann kann man natürlich ganz viele verschiedene Formate entwickeln. Im Snox-Kontext ist es eher auch so businessmäßig, dass sie halt sehr viel das zur Unternehmenskultur gehört, dass sie sehr viel teilen aus Snox heraus. Wie läuft es bei uns? Es kann aber auch wie bei dir sein, dass man sagt, hey, unsere Mitarbeiter benutzen ja auch logischerweise unsere Produkte. Wie benutzen die denn und was sind deren Lieblingsprodukte und wie benutzen die vor allem im Daily Business? Weil das interessiert ja dann jemanden am Ende. Also ich bin zum Beispiel auch kein Talent im Schminken, muss ich sagen. Das war für mich nie so ein großes Thema. Ich habe das auch nicht so mitbekommen von meiner Mom oder so. Also das musste ich mir alles so ein bisschen selber erschließen und ich habe ja zum Glück das Privileg auch, dass ich schon oft in meinem Leben geschminkt wurde von tollen Frauen oder von tollen Leuten, wo man dann natürlich viel für sich so mitnehmen kann. Aber es ist halt für viele ein großes Mysterium, wie schminke ich mich gut? Und dementsprechend ist das ja was, wo ihr nicht nur du einen Mehrwert liefern kannst als absoluter Profi, sondern auch Leute in deinem Team, die vielleicht nicht Profi im Schminken selber sind, aber teilen können, wie benutze ich die Produkte? Und da einfach am Ende geht es einfach ganz viel um Geschichten und die Geschichten können am besten erzählt werden von Menschen und da kannst du natürlich auch super dein Team nutzen, aber auch vor allem incentivieren, dass sie das auch gerne machen. Und das ist so die dritte Säule vom Influencer-Marketing. Also erstens Influencer beauftragen, zweitens Influencer werden, selbst sichtbar werden und drittens dein Team sichtbar machen oder dass die eben zu Influencern auch für dein Produkt werden. Und das kann, wie gesagt, sehr krass im B2B-Kontext sein, aber das kann auch im B2C-Kontext total Sinn machen. Also für die, die jetzt diese Begriffe vielleicht nicht kennen, im Business-Kontext würde das heißen, eine Freundin von mir arbeitet bei Microsoft, ist da Führungskraft und die ist halt auf LinkedIn, hat über 100.000 Follower. Das heißt, es ist halt total im Business-Kontext, ist sie halt Corporate Influencerin, nennt man das, dass sie wirklich quasi so eine Stimme nach außen eigentlich ist. Aber das kann eben auch sein im B2C-Bereich, bedeutet halt an den potenziellen Kunden oder an die Kunden auch, dass man da sichtbar ist und dass man da quasi Corporate Influencer ist. Und auch einfach ein Gesicht hat im Rahmen der Marke oder vielleicht auch über seine eigenen Kanäle und auch für die Marke irgendwo steht, für die man arbeitet. Mhm. Ja.
Also für alle, die uns auf Jack's Beautyline folgen, haben vielleicht schon gesehen, dass wir jetzt mehr und mehr unser Team einbinden. Immer wieder hat sich unser Team auch intern, ich glaube, das ist auch ein Prozess, weil ich glaube auch, dass das stattfindet, sobald ein Team gefestigt ist und sich wohlfühlt in einer Company, alle nach den gleichen Werten arbeiten, ne? Sich auch wirklich auch ja in seinem Umfeld sicher fühlen. Und das machen wir aber gerade sehr fokussiert und das wollen wir uns jetzt, haben wir uns halt für dieses Jahr speziell auch vorgenommen, weil wir einfach auch merken, dass unsere Kundinnen es lieben, zu sehen, wer steckt eigentlich hinter der Marke. Und das bin ich ja nicht alleine, sondern da ist ja so ein riesengroßes, tolles Team. Und wie du auch schon gesagt hast, ich finde es eben auch so spannend zu zeigen, wie sehen denn die Produkte bei denen aus und nicht immer nur mein Gesicht zu zeigen. Wir haben ja jetzt auch diverse Beauty-Expertinnen, die quasi bei uns fest mit im Team sind, die dann eben auch die Lives mit übernehmen und so weiter. Und das ist auch eben mein Tipp nochmal für alle, die zuhören, die vielleicht auch ähnlich, auf eine ähnliche Art und Weise das eigene Business aufbauen wollen, auch wirklich zu sagen, okay, wenn ich nicht jetzt irgendwie nur alleine vor der Kamera stehen möchte, erstens, wer kann es aus dem Team sein? Wen kann ich mir von extern mit reinholen? Ja. Und dann aber auch ganz, das muss einem auch bewusst sein, es muss natürlich, es wird nicht von der ersten Minute an perfekt sein. Es wird immer ein Learning sein. Man muss es aufbauen, auch wenn man zum ersten Mal live geht. Vielleicht hat man dann nur 15 Leute, die gerade zuschauen und nicht direkt irgendwie 300-400 Leute. Aber es ist auch hier wieder eine Übungssache, auch eine Übungssache, sich selber vor der Kamera sehen zu können, sich hören zu können, auch sicher zu sein mit Texten. Also ich habe zum Beispiel, mir fällt es sehr schwer, auf LinkedIn Texte zu schreiben, weil ich dieses Business-Umfeld, das, da bin ich halt nicht so ganz hundertprozentig so in meiner Safe-Zone.
Ich mache das einfach für dich.
Ja, gerne, sehr gerne. Ich bin dafür halt, ich kann halt jederzeit die Kamera live einschalten und egal wo ich bin, egal wie ungeschminkt ich bin, egal wie ich aussehe, fühle ich mich sicher, vor der Kamera zu stehen und zu sagen, ja, so sehe ich jetzt aus, so sehe ich gleich aus, in 5 Minuten oder in 10 Minuten und ich zeige euch, wie es geht. Und ich glaube halt, das ist ganz wichtig, so eine Safe Zone aufzubauen, wo man sagt, hier fühle ich mich wohl, hier möchte ich mich aber vielleicht auch noch weiterentwickeln. Also nicht immer zu denken, nur weil es beim ersten Mal nicht klappt oder weil es beim ersten Mal vielleicht auch das Team sagt, oh, ich weiß nicht, ich habe nicht so Lust vor die Kamera. Wir sind da jetzt einfach dran geblieben und jetzt auch, wo das Team wächst, finden sich halt auch immer mehr und mehr Leute, die halt eben auch Lust drauf haben. Und deswegen sieht man halt auch immer mehr Gesichter, die hinter Jack's Beautyline stehen, worüber ich mich sehr freue.
Ja, und das ist mega wichtig, weil das erwarten auch die Leute heutzutage. Mhm. Also es gibt ja genug Beauty-Brands, wo du nicht weißt, wer ist eigentlich der CEO von L'Oréal.
Ja.
Keine Ahnung, wer steht da eigentlich dahinter? Keine Ahnung. Mhm. Und das interessiert ja heute die Leute oder das ist ja das, wie du dich abhebst.
Ja.
Wer steht dahinter? Was macht uns aus? Warum macht ihr das überhaupt? Das ist halt voll wichtig und das ist auch heutzutage das, was die Leute über Social Media erwarten. Wir leben in einer Gesellschaft, wo völlige Transparenz erwartet wird, weil früher konntest du Informationen gar nicht so schnell kommunizieren, aber heute schon. Du kannst jederzeit Informationen transportieren und deswegen erwarten die Leute auch heute viel mehr Transparenz.
Ja.
Und das schaffst du halt, indem du selbst sichtbar bist oder eben auch dein Team.
Vielen, vielen Dank, Sarah, für dieses tolle Gespräch. Ich hoffe, es hat euch alle da draußen so inspiriert und wirklich immer wieder total spannend, sich mit dir auszutauschen. Ich wünsche dir ganz, ganz, ganz viel Erfolg jetzt bei deinen weiteren Steps.
Ja, danke dir für die Einladung nochmal. Es hat mich auch riesig gefreut. Wir könnten jetzt noch eine Stunde quatschen.
Absolut, absolut.
Aber ja, danke dir und ich freue mich schon, eure Markenbotschafter dann auf Social Media zu sehen.
Obwohl ich ja wirklich selber als Influencerin tätig bin, muss ich sagen, dass das ganze Thema Influencer-Marketing für mich immer noch ein riesengroßes Rätsel ist und ich es einfach immer wieder total spannend finde, darüber mehr zu erfahren und mehr zu lernen. Ich hoffe auf jeden Fall, dass euch diese Folge auch inspiriert hat und vielleicht auch weitergeholfen hat. Wenn ihr zum Beispiel wissen wollt, wo ihr Sarah findet, zum Beispiel auf LinkedIn oder Instagram, könnt ihr hier in unsere Shownotes schauen. Außerdem könnt ihr uns natürlich auch sehr gerne bei Fragen eine E-Mail schreiben an info@glowcast.de oder folgt uns sehr gerne auch auf unserem Instagram-Account. Der heißt glowcast.podcast. Ich freue mich sehr, dass ihr dabei gewesen seid und wünsche euch jetzt eine glowige Woche.